globale dialoge.
Orte. Mujeres.
Ore.
Women on air.
Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.
To move as soon as Pata Pata starts to play.
Hallo und herzlich willkommen bei den globalen Dialogen Women on Air. Heute gibt es einen Irak-Schwerpunkt. Am Mikrofon begrüßt euch Iris Frana. Wir haben heute zwei Sendungen vorbereitet. Das eine, der erste Beitrag, ist ein Gespräch mit Mitarbeiterinnen von WADI, ein Verein, der sich also sehr stark mit dem Irak, mit Kurden und Kurdinnen im Irak beschäftigt und hier natürlich auch fördert und unterstützt. Hier wird also auf die Lage der Frauen im Nordirak verwiesen, die spezifischen Probleme, die es dort gibt, aber auch Probleme, die gar nicht bis zu uns gelangen. Aber da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Das hört ihr dann alles in der Sendung, die von den Amnesty-Frauen gestaltet wurde, namentlich Inge Stecher-Schubert und Ulrike Wielender. Im zweiten Teil der Sendung gibt es einen Beitrag zum Verein Irakuna. Das ist ein Kulturverein und eine Plattform, ein irakischer Verein, der sich im WUK mittlerweile etabliert und etabliert hat seit ungefähr vorigem Herbst. Die haben zum Beispiel auch eine eigene Frauengruppe, eine Kindergruppe, eine Tanzgruppe, aber natürlich sind sie nicht nur, um es überspitzt zu sagen, folkloristisch unterwegs, sondern zeigen durchaus auch Engagement in Fragen der Demokratisierung des Iraks, denken darüber nach, was denn nötig wäre, um hier eine bessere Situation, eine stabilere Situation zu schaffen und vor allem natürlich um jene Iraker und Irakerinnen, die mittlerweile in Österreich leben, nach einigen, sagen wir mal, Schwierigkeiten im Hierherkommen ein gewisses Heimatgefühl für die alte und für die neue Heimat zu vermitteln, aber einfach auch so einfache Dinge wie die Sprachenweitergabe, wobei einfach jetzt wieder sehr überspitzt ist, Sprache lernen ist nie einfach, also jedenfalls Sprachenweitergabe an die Kinder, Sprachpflege, aber eben auch Pflege von kulturellen Gütern, Literatur, Tanz, Musik etc. Das alles soll gepflegt und erhalten bleiben. Starten tun wir eben mit dieser ersten Sendung von den Amnesty-Frauen zur Lage der Frauen im Nordirak. Ja, im Moment schaut es mir da ganz kurz nach einem technischen Problem aus, was wir in Kürze beheben werden, beziehungsweise werden wir versuchen, vielleicht die zweite Sendung vorzuziehen. Der Verein Irakuna ist ein irakisch-österreichischer Freundschaftsverein. Er versteht sich als Anlaufstelle für alle Menschen, die sich mit dem demokratischen Irak beschäftigen und diesen unterstützen möchten. Der Verein betreibt kulturelle Aktivitäten, hat eigene Tanzgruppen, auch eine Frauengruppe, die bereits seit vorigem Jahr im WUK aktiv sind. Darüber hinaus ist er natürlich auch eine Austauschplattform und eine Informationsstelle, möchte aber auch ein Partner für Behörden sein. Der Verein hat rund 100 Mitglieder, alle unterschiedlich aktiv. Aus dem folgenden Gespräch mit den Vorstandsmitgliedern Sarah Schuber und Thomas Schmiedinger ergibt sich ein vielfältiges Porträt des Vereins Irakuna und der irakischen Community in Wien.
So, hallo, mein Name ist Sarah Schuber, ich bin Produktdesignerin von Beruf. Ich bin Vorstandsmitglied von Irakuna, das ist der irakische österreichische Freundschaftsverein. Ich betreue die Jugendliche, die Frauen und die Kulturabteilung des Vereins.
Hast du dort noch eine besondere Funktion inne?
Ich bin offiziell angemeldet auch als Kassiererin.
Dann mein zweiter Gesprächspartner, bitte um eine kurze Vorstellung.
Ich bin der Thomas Schmiedinger, ich bin Politikwissenschaftler und Vorstandsmitglied bei Irakuna, ohne besondere Funktion und gleichzeitig auch Vorstandsmitglied bei der im Irak tätigen NGO Wadi.
Könnten wir mal ganz kurz ein bisschen was über den Verein erfahren?
Das Verein wurde vor 2 Jahren gegründet mit dem Ziel, alle irakischen Gruppierungen zu einigen und eine Stimme für die Iraker im Exil und auch als Unterstützung der Iraker oder die jetzigen österreichischen Iraker, als Unterstützung dafür, die Iraker im Irak und den neuen Irak zu unterstützen. Also der Hauptgrund war unter anderem, dass man halt den neuen Irak unterstützt mit all seinen Kräften und dass die Iraker, die im Exil sind, sich einigen, vereinen und eine Stimme bilden können.
Also sozusagen ein Anlaufpunkt für verschiedenste Gruppierungen oder Menschen verschiedenster religiöser, ethnischer etc. Zugehörigkeit.
Ja, ganz genau. Es geht eigentlich darum, dass wir eine Stimme für das Irak sein wollen. Ein Mann, in Anführungsstrichen Frau-Stimme. Und deswegen wollten wir eigentlich das sein, dass in Kooperation auch für die österreichischen Behörden, dass wir auch als Ansprechpartner antreten wollen.
Und wem darf man sich denn jetzt im Vorstand dieses Vereines vorstellen? Wer ist da drinnen?
Also wir haben uns bemüht, dass der Vorstand eben die gesamten ethnischen und religiösen Gruppen des Irak und auch politischen Strömungen repräsentiert. Also es sind Kurdinnen und Kurden, Araberinnen und Araber drin, auch ein Österreicher, eben ich. Und wir versuchen sozusagen den Link innerhalb der verschiedenen Gruppen im Irak herzustellen und damit auch gegen die Ethnisierung und einen Bürgerkrieg zu arbeiten und auch einen Link zwischen jenen, die einen demokratischen Irak wollen und einer demokratischen Gesellschaft in Österreich herzustellen.
Wie kommt es denn jetzt, dass du als Österreicher da drin bist? Also es gibt natürlich sehr viele Iraker, die mittlerweile auch österreichische Staatsbürger sind. Wie bist du da hineingewachsen?
Ich arbeite sehr lange mit Exilirakern, mit demokratischen Exilirakern zusammen. Und mir ist es eben auch ein Anliegen aus der Perspektive, dass ich in einem demokratischen Land, trotz aller Probleme, demokratischen Land aufgewachsen bin, eine Demokratisierung im Nahen Osten, im Irak im Speziellen zu unterstützen.
Jetzt habt ihr da verschiedenste Gruppen und verschiedenste Sprachen. Und jetzt stellt sich das ja schon im Vorstand sozusagen sehr gemischt dar. Wie wird denn da gesprochen bei den Vorstandssitzungen?
Also es wird unterschiedlich, Eigentlich versuchen wir meistens Deutsch zu sprechen, aber bei bestimmten Themen, wo Emotionen dabei sind, wird Arabisch gesprochen oder auch Kurdisch, je nach Schwerpunkt. Aber die gemeinsame Sprache, die bei den Vereinsvorstandsmitgliedern ist hauptsächlich Arabisch-Deutsch.
Wie sieht es denn jetzt mit der Verbindung von Irakuna zum WUK aus? Gibt es da schon Aktivitäten? Was ist da vielleicht geplant?
Also wir versuchen Mitglied im BUG zu sein, als Irakoner Verein. Was wir schon letztes Jahr schon angefangen haben, dass wir einen Raum im BUG haben, wo unsere Tanzgruppe halt geübt hat, wo wir natürlich auch als Treffpunkt für unseren bestimmten Aktivitäten den WUG-Räume und einfach die Atmosphäre, dass WUG dazu passt, von Jugendlichen, von Jung und Alt, alle, dass sie halt sich da treffen können. Und die WUG hat uns die Möglichkeit gegeben, einfach den Raum und als Treffpunkt zu verwenden.
Das heißt, ihr wollt aber den Verein jetzt sozusagen mit Hauptsitz im WUG organisieren, also nicht nur einzelne Gruppen, sondern den Verein als Ganzes.
Ja, das haben wir vor. Wir haben eigentlich in unseren Antrag gestellt und wir hoffen, dass wir eigentlich bald eine Zusage dazu bekommen.
Wie würde sich denn aus deiner Sicht der Verein hier im WUG einfügen in dieses doch sehr vielfältige Gebilde? Was kann das WUG für den Verein tun? Was kann der Verein für die WUG-Gemeinschaft sein?
Ich denke mir, dass der Verein insofern ins WUG ganz gut reinpasst, dass es schon relativ viele migrantische Initiativen, die auch von Exilleuten unterstützt und betrieben werden, wie zum Beispiel die iranische Buchhandlung oder eine kurdische Tanzgruppe gibt, und da wird Irakoner ganz gut dazu passen, denke ich mir, aber auch zu den Kontakten zu anderen Organisationen wie Asyl in Not oder so. Also da gäbe es einfach Berührungspunkte, sicher auch Unterschiede, aber da würde man schon ganz gut dazu passen.
Du hast gesagt, du bist verantwortlich für Jugend und Kultur, beziehungsweise auch für Frauenaktivitäten. Vielleicht könntest du uns da ein bisschen etwas dazu erzählen. Welche Gruppen gibt es da? Was tun die so?
Naja, wir haben die Kindergruppe, wo wir versuchen, den Kindern arabische Lieder beizubringen. Auch wiederum, dass wir uns nicht hauptsächlich auf Arabisch, sondern auf unterschiedlichen Sprachen des Iraks eigentlich konzentrieren, also auch kurdische Lieder. Das ist einfach für die Kinder, eine Nähe zu der Sprache zu bringen. Auch für die Jugendlichen, das sind meistens zweite oder dritte Generation, die eigentlich ihr Heimatland in Anführungsstrichen nie gesehen haben, aber dass man die den Gefühl zu vermitteln, die Tradition ihrer Väter. Und dadurch versuchen wir durch die Tanzgruppe, durch die Musik und die Bewegung ein bisschen ihnen dieser Welt näher zu bringen. Für die Frauengruppe ist es eher, dass es vielen Ansporn oder ein Wunsch der Frauen, dass sie sich treffen, wo in Wien oder auch in der Umgebung einfach durch die kleinen Wohnungen keine Möglichkeit besteht, dass sie sich außerhalb treffen. Und es geht um einen Raum, das ist einfach um Informationen, Austausch und auch, dass sie sich weiterbilden, was die neuesten Literatur sind oder welche Probleme momentan existieren, wo man es lösen kann. Einfach, dass Frauen unter sich sprechen können. Und eigentlich mein Ziel ist es, dass sie bei jedem Treffen ein Buch vorgestellt, dass jedes Mal eine Frau ein Buch vorstellen kann und das als Gesprächsthema zu verwenden.
Ist es eigentlich schwierig, dass man dieses gemeinsame Treffen pflegt, oder ist es schwierig für die Frauen, solche Treffpunkte zu finden? Habt ihr eine Lücke gefüllt?
Wir haben eigentlich einen Wunsch erfüllt, viele Frauen. Das Problem ist, viele der Frauen sind berufstätig und mit Kindern, und diejenigen, die mit Kindern, das heißt wenig Zeit haben, um Anführungsstriche Empfänge zu Hause zu organisieren oder irgendwelche Abendessen zu organisieren. Und deswegen diese Zwanglosigkeit, die wir im WUG geschaffen haben, dass jede Frau was zum Trinken oder was zum Essen mitbringen kann, damit die Kinder erstmal versorgt sind und dass sie einmal sich trifft und unterhalten kann.
Thank you. Wir haben vorher schon das Thema Sprache mal angesprochen, nämlich auch bei den Kindern, dass die Kinder, also auch wenn zweite oder dritte Generation, sagen wir, die Sprache der Mütter und Väter oder auch Großmütter und Großväter entsprechend pflegen. Wie schwierig ist das?
Das ist erst sehr schwierig, ob sie es überhaupt als Muttersprache betrachten. Ich gehöre zu der zweiten Generation, wo ich mit meinen Eltern Arabisch gesprochen habe, wiederum mit meinen Geschwistern Deutsch. Wiederum, der Sprachwahl hängt auch davon ab, welche Thematik momentan gesprochen wurde. Wenn ich über meinen Alltag in der Schule oder im Studium gesprochen habe, das war Deutsch. Wenn ich über irgendwelche Erlebnisse, die ich in meiner Kindheit hatte, das wurde auf Arabisch. Die Schwierigkeit momentan, weil ich lieber Deutsch spreche, wie bringe ich meinen Kindern diese Sprache auch noch bei, das Arabische? Also ich, von meinem Teil, kann ich nur von meiner persönlichen Erfahrung, dass ich mich gezwungen habe, Arabisch zu sprechen zu Hause. Und wenn wir draußen sind, dann wurde Deutsch gesprochen. Aber trotzdem, das Deutsche dominiert, weil das Erlebnis, was man erlebt durch die Schule, Kindergarten oder Hort oder Beruf, spricht man hauptsächlich Deutsch. Und deswegen versuchen wir diese Sprache. Also wenn ich mit meinem Kind oder meiner Mutter meine Kinder hören, wie die Arabisch sprechen, die haben so eine schwere Zunge. Man hört sofort, dass sie halt einen Akzent haben, also nicht das arabische Akzent, sondern einen deutschen Akzent. Wir bemühen uns, dass sie einfach diese Lockerheit bekommen, durch die Melodien nachzusingen. Auch wenn ich denen zum Beispiel Trickfilme, also auf Arabisch zeige, das interessiert sie nicht, weil sie sagen, das verstehen wir nicht. Also das ist schwierig.
Ich kenne dann wieder eine Reihe von Irakern und Irakerinnen, sowohl kurdischer, also arabischer Herkunft, die dann in meinem Alter wieder Kurdisch lernen oder Arabisch lernen oder das, was sie mündlich können, versuchen auch in schriftlicher Form zu lernen, ja, was dann plötzlich später dann wieder Interesse dran gibt.
Aber wird man den Akzent jemals los?
Ich glaube durch Erfahrung, weil die Kinder, die haben das spielerisch gelernt, die sind ein bisschen schwer mit der Zunge dabei, aber ich hoffe es, also ich kann nur von meinem Bruder Erfahrung, was er gerade gesagt hat, im späten Alter hat er erst bewusst verstanden, warum meine Eltern auf die Sprache gepocht haben, damit er es lernt. Ich habe die Schwierigkeiten jeden Freitag mit meinem Sohn, dass ich ihm zum Arabischunterricht bringe, die Notwendigkeit und eigentlich den Schatz, den er hat, mit zwei Sprachen aufgewachsen zu sein, wo andere Menschen dafür Hunderten von Euros bezahlen, damit sie auch lernen können.
Im Normalfall ist es ja so, dass man dann sagt, na gut, man fährt eben in ein Land, wo die Sprache gesprochen wird. Es wäre vielleicht schön, wenn man sagen könnte, man könnte unbefangen in den Irak reisen. Das ist so nicht möglich. Seht ihr da vielleicht Alternativen, dass man in andere arabischsprachige Länder mal fährt, vielleicht auch einfach auf Urlaub oder so?
Naja, wir versuchen es, also zumindest die arabische, also ich war mit meinen Kindern in Ägypten oder in Tunesien, aber das Problem der Kinder, die verstehen gerade das irakische Akzent. Wenn es auf einen anderen Akzent geht, dann haben sie Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und für sie nehmen sie es nicht auf. Natürlich ist es unser Wunsch, dass sie in den Heimatland gehen und da die irakische Sprache oder die arabische Sprache auch intensiv zu erleben. Also ich habe von vielen Erfahrungen von Freunden, wo sie runtergefahren sind, nur für einen Monat, wo die Kinder nachher perfekt die Sprache gesprochen haben und so, weil das nicht mehr gesprochen wurde. Also von meinen Kindern, wenn ich zu meinen Eltern, die in Deutschland leben, dahin fahre, dann sprechen sie auch Deutsch, da lernen sie die Sprache nicht. Ich muss in irgendeinen Ort verreisen, wo kein Deutsch existiert, damit sie gezwungen werden, Arabisch zu sprechen.
Aber Kurdinnen und Kurden gibt es schon relativ viele, die auch runterfahren, weil es natürlich in dem Autonomiegebiet, das einzigem Gebiet des Iraks, leider als einzigem Gebiet möglich ist, hinzufahren und relativ sicher zu leben. Aber für die arabischsprachigen Gebiete ist es leider sehr schwierig zurzeit hinzufahren.
بغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى
بغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى
ترضى ما ترضى
وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى
لو قفلت الابواب اصعد لك اسطوح من كل مساء قلبيك تدخل لك الروح
I'm
like a stone.
What's that
فوق النار واحمي البرد وعصار حبيبي يمشي لفوق النار واحمي البرد وعصار
وغاز لك غصبا عني
لك غصبا عنك غصبا عنا
Du bist schon die zweite Generation hier, hast selber auch schon Kinder. Gibt es so etwas wie ein irakisches Gemeinschaftsgefühl in Wien?
Es gibt einen Wunsch, dass man sich wieder trifft und erkennt. Sagen wir so, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren hat man Angst, sich zu treffen, weil man durch den Regime und seine Verfolgung, man kannte sich nicht und so hat man nur Treffen stattgefunden, wo man die Menschen kennt von der Heimat oder die Familien sich gekannt haben. Jetzt sind es halt viele, die als Asyl nach Österreich gekommen sind. Zweiter oder dritter, es sind immer Schübe und Wellen, wann die halt kommen, je nach Situation, wie es im Irak ist. Natürlich sind sie nach der Suche nach anderen Irakern. Der Treff findet manchmal in einer Moschee statt. Es existiert eine irakische Moschee, wo halt die Leute sich hingehen und einfach andere Iraker treffen und dadurch auch kennenlernen. Es sind unterschiedliche Gruppen, es sind unterschiedliche Generationen, die gekommen sind und je nach Jahrzehnt, sage ich mir, ist es so, dass es halt diese Gruppierung, die zum Beispiel in den 80er Jahren gekommen sind, die kennt sich. Und die Neuen werden nicht so akzeptiert wie die früher, die in den 70er Jahren oder in den 60er Jahren gekommen sind und hier studiert haben, zum Beispiel die Ärzte, die kennen sich untereinander und die haben ihre Treffpunkte auch untereinander.
Wie stellt sich das für einen Nicht-Iraker jetzt dar?
Ja, also es kommt auch darauf an, woher die Leute dann jeweils gekommen sind. Ja, also es ist schon eine sehr fragmentierte Szene. Und das, was die Sache über die Angst gesagt hat, das kann ich nur total bestätigen. Man muss sich vorstellen, es hat 40 akkreditierte, also offizielle Geheimdienstmitarbeiter des irakischen Geheimdienstes bis 2003 in Österreich gegeben. Sicher noch sehr viel mehr, die als Informationen zugetragen, also als Zuträger von Informationen gearbeitet haben. Und es hat eine irrsinniges Misstrauen unter Irakern, die sich nicht sehr gut gekannt haben, gegeben. Und das bricht ein bisschen auf seither. Und was wir eben versuchen, ist schon so einen Raum eben auch zu erzeugen, in dem die fragmentierte irakische Szene von Kurden, Schiiten, Kommunisten zusammenkommt. Ja, also man kannte sich natürlich auch vorher irgendwie, aber es gibt immer noch Nachwirkungen von dem, was Kanan Makia Republik der Angst genannt hat. Und diese Republik der Angst hat es durch die Geheimdienstaktivitäten hier bis zu einem bestimmten Grad auch gegeben. Und das wollen wir auch helfen aufzubrechen.
Sind die irakischen Frauen in Wien eine eher aktive Gemeinschaft?
Der Wunsch entwickelt sich. Also ich gehöre auch zu denjenigen, früher hatte ich sehr wenige irakische Frauen gekannt, weil ich durch meinen Beruf und Studium hauptsächlich mit Österreicher oder nicht der Schwerpunkt auf Irakerinnen gesetzt habe. Aber nachdem ich Kinder habe, hat sich langsam der Wunsch entwickelt, dass ich gerne hätte, wenn meine Kinder auch mit gleichsprachigen Kindern, das heißt auch mit Iraker, zusammenspielen. Und dadurch fing bei mir der Kontakt, dass ich einfach diese Beziehungen aufgebaut habe zu irakischen Frauen. Und das ist so eigentlich so eine Gruppierung, die entstanden ist, die alle den Wunsch haben, sich kennenzulernen und auch, dass die Kinder auch untereinander sich befreunden, dass es eine Gemeinschaft da ist, dass ich zum Beispiel weiß, wo abends mein Kind theoretisch ausgehen kann oder mit wem. Das ist das eine. Das andere ist, es ist schwierig, wenn man halt, wie ich vorhin gesagt habe, Beruf und Kinder hat, dass man noch Zeit hat, sagen wir so, externe Freundschaften oder Beziehungen zu pflegen. der Wunsch besteht, das ist auch ein der Grund, warum wir jetzt eine Frauengruppe gegründet haben, weil die Sehnsucht einfach die Erfahrung so auszutauschen und Probleme, die man hat, auch miteinander versucht zu lösen. Also nicht mit der Frauen untereinander, sondern die Probleme, die man im Exil hat, dass man einen Erfahrungsaustausch stattfindet.
Berufstätigkeit. Du bist berufstätig. Wie sieht das denn so bei den irakischen Frauen, die du jetzt kennst oder auch durch deine Gruppenarbeit hier kennengelernt hast, aus?
Es sind unterschiedlich. Es sind manche, die aus dem Irak gekommen sind, die im Irak studiert haben und da gearbeitet. Darunter sind Architekten, Agrarwissenschaftlerinnen oder Lehrerinnen. Die haben natürlich gewisse Schwierigkeiten, erstmal ihr Studium anerkennen zu lassen und die Sprachbarrieren, die entstehen. Das Studium im Irak ist immer eher nach dem englischen System und demnach ist die Frage der Anerkennung schwierig. Natürlich haben sie den Wunsch, hier zu arbeiten, damit sie halt eigentlich durch die Arbeit lernt man andere Menschen, lernt man auch das Land viel besser, als wenn man zu Hause ist. Der Wunsch ist da. Nur die Schwierigkeiten der Aufnahme durch die Gesellschaft ist schwierig, weil sie die Sprache nicht genau beherrschen und mit vielen Vorurteilen haben sie auch noch zu kämpfen.
Nein, man muss dazu sagen, dass die Irakerinnen und Iraker unter Saddam Hussein nach Österreich geflüchtet sind, also die schon länger da sind, überdurchschnittlich gebildet sind einfach. Also das sind eher sozusagen genau solche Akademikerinnen und Akademiker, die bis nach Österreich gekommen sind und die dementsprechend auch dann in entsprechenden Berufen tätig sind, auch die Frauen.
Du hast es schon erwähnt, die Sprache ist ein Hemmnis, aber auch Vorurteile, denen man begegnet. Hast du da irgendwelche Erfahrungen selber schon gemacht oder was kommt euch da so entgegen?
Die Erfahrung ist viel unterschiedlich, wenn man halt mit kaputten Deutsch angesprochen wird. Also wenn man einfach irgendein Handwerker kommt und glaubt, dass ich kein Deutsch kann. Und mit ein paar gebrochenes Deutsch, wo ich das dann nicht mehr verstehe, wo ich dann so ihm nur anschaue und sage, können Sie mal bitte mal ordentliches Deutsch sprechen, damit ich sie auch verstehen kann. Oder zum Beispiel, das war meine erste Erfahrung hier in Österreich, als ich gekommen bin und eine Straßenbahn nach einer Haltestelle gefragt habe und mit meinem Hochdeutsch viele sich irgendwie provoziert gefühlt haben und auf Wienerisch losgelegt haben. Ich meine, ich will das ja nicht irgendwie benachteiligen, aber zumindest auf Wienerisch losgelegt haben und ich es nicht verstanden habe. Und nach der dritten Mal habe ich ihn gebeten, ob er nicht bitte Hochdeutsch sprechen kann, dass ich den auch verstehe. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf meine Person bezogen war oder es gibt bestimmte Ignoranz, die da ist, dass man Menschen, die die Sprache nicht beherrschen oder einfach anders aussehen, auch anders behandelt. Ich habe auch gemerkt, wenn man auf Englisch spricht, da sind die Leute ganz nett und freundlich. Also was merkwürdig ist, was da für Atmosphären sich hier abspielen.
Wenn ihr jetzt so ein bisschen an die Zukunft denkt, wo möchtet ihr gern hin mit dem Verein? Was sind die Ziele, die ihr euch gesteckt habt? Was sind die Wünsche, die Zukunftswünsche, die man da hat?
Also wir haben sehr große Ziele eigentlich. Wir wollen in der österreichischen Gesellschaft akzeptiert werden. Wir wollen gerne als Partner angesprochen werden. Was wir vorhaben, dass wir den Irak, die irakische Kultur, die irakische Kunst unseren österreichischen Mitbürgern eigentlich näher zu bringen. Unser Ziel ist es, eine Kooperation mit der Kunsthalle zum Beispiel, dass man irakische Künstler präsentiert, eine irakische Woche, ob irakische Film, Musik, Literatur, dass man einfach nicht nur nach der Geschichte, die reiche Geschichte des Iraks, was seine Kultur angeht, dass sie auch gezeigt wird und nicht nur die Terrorszenen und Krieg.
Mehr Informationen zum Verein Irakuna findet ihr im Internet unter www.irakuna.at oder auch auf den Seiten des WUK. Für heute sage ich auf Wiederhören. Am Mikrofon war Iris Vrana. الله يطول عمرك يا غالي يا حبيب.
أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب.
Ja, soweit also der erste Teil unserer heutigen Sendungen zum Thema Irak. Und nun haben wir es geschafft, diesen zweiten Teil, nämlich die Sendung mit dem Gespräch mit den WADI-Mitarbeiterinnen, auf Schiene zu bringen. Und das werden wir euch jetzt gleich bieten.
Soma, Alicia und Mary, drei Mitarbeiterinnen von WADI, dem Verband für Krisenhilfe und solidarische Entwicklungszusammenarbeit, reden über ihre Projekte im Nordirak.
Die Projekte, die WADI im Nordirak unterstützt, sind so im Groben und Ganzen vier Schienen. Das ist das Radioprojekt, ein Gefängnisprojekt, Frauenzentren, Frauenhäuser und mobile Teams. Wir unterstützen im Irak zurzeit drei Frauenzentren, Halabja, Kifri und Biara. Ein viertes hatten wir in Tawela, aber das haben wir mittlerweile eingestellt, weil dort bereits andere NGOs aktiv geworden sind und das Angebot sich verbreitert hat, was eh sehr positiv ist und insofern das Frauenzentrum nicht mehr so frequentiert wurde wie zuvor. Interessant ist zum Beispiel die Entstehung vom Frauenzentrum in Biara. Biara liegt an der iranisch-irakischen Grenze und ist nicht wie der restliche Nordirak 1991 vom basistischen Regime befreit worden, sondern kurz nachdem sich die Baas-Truppen zurückzogen aus dem Nordirak, haben sich in Biara Terrorgruppen bzw. eine sehr starke Terrorgruppe, Ansar al-Islam, rund um Sarkawi festgesetzt und haben dort ein islamistisches Terrorregime aufgezogen, unter dem in erster Linie Frauen sehr zu leiden hatten. Es gab ein sehr, sehr rigides Regime. Frauen durften sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen, durften die Schulen nicht besuchen, durften nicht alleine am Markt einkaufen gehen, mussten sich natürlich streng islamisch kleiden. Im Jahr 2003, als die alliierten Truppen den Irak vom Saddam-Regime befreit haben, haben sie in einer Aktion gemeinsam mit den kurdischen Peschmergas, also den kurdischen Widerstandskämpferinnen und Kämpfern, auch Biara befreit. Damals ist kurz nach dieser Befreiung ein Team von WADI nach Biara gefahren, weil sie dachten, das wäre ein wichtiger Ort, um mit einem Frauenprojekt zu beginnen, haben aber keine Frauen zu Beginn angetroffen, weil sich diese immer noch in den Häusern versteckt hielten und der Situation noch nicht ganz glauben konnten oder trauen konnten, dass tatsächlich die Islamisten vertrieben waren, beziehungsweise dass sie nicht nächste oder übernächste Woche wieder zurückkehren würden. Als dann klar war, dass die Truppe zerschlagen war und sich in den Iran zurückgezogen hat, gab es dann eine erste Frauenversammlung. Das hat sich relativ schnell entwickelt, dass man gemeinsam beschlossen hat, man baut auch in Biara ein Frauenzentrum. Und das funktioniert bis heute, funktioniert sehr schön. Ich sage das auch deshalb, weil in diesen Frauenzentren werden verschiedene Workshops angeboten, unter anderem auch ein Schminkkurs. Und da fragen uns immer wieder die Leute, warum wir Schminkkurse finanzieren. Aber es ist so, dass das tatsächlich von den Frauen selbst gekommen ist, weil für sie das wichtig war, sich nach so vielen Jahren des Terrorregimes sich mal wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen, mal lernen, wie man sich schminkt. Ich meine, es gibt Mädchen, die haben sowas nie gelernt. Also es war ganz, ganz was Neues, sich mal schön anzuziehen oder eine neue Frisur zu machen ohne Schleier oder sich die Augen zu schminken, wie auch immer. Dann gibt es auch Nähkurse, es gibt Alphabetisierungskurse, es gibt Computerkurse. Wir sind immer wieder angefragt worden, dass wir auch Geld aufstellen sollen für Führerscheinkurse, weil Frauen auch Führerscheine machen wollen. Gut, alle Schienen können wir leider nicht abdecken, weil es natürlich auch immer eine Frage des Geldes ist, aber wofür Geld da ist, mit dem machen wir Workshops. Dann das Frauenzentrum in Kifri ist auch ein sehr besonderes Frauenzentrum, weil von dort aus ganz massiv die FGM-Kampagne losgegangen ist. Das Frauenzentrum in Halabja hat auch eine ganz besondere Geschichte, weil in Halabja 1988 dieser schreckliche Giftgasangriff stattgefunden hat. Es sind damals innerhalb von 24 Stunden über 5000 Menschen, Frauen, Kinder, alte Leute ermordet worden, vergast worden. Al-Abdschar hatte früher mal im Irak den Ruf, dass es so das Zentrum der Intellektuellen, der Künstler, der Malerinnen war. Diese Tradition ist radikal unterbrochen worden durch das Baas-Regime und später auch durch die Islamisten. Und Al-Abdschar ist auch heute noch eine sehr konservative Stadt, leider. Umso wichtiger ist das Frauenzentrum vor Ort und es funktioniert auch wunderbar. Mittlerweile haben wir ein neues Gebäude gefunden, diesmal zweistöckig, damit auch für alle Platz ist. Wir planen zurzeit ein Dachterrassencafé für Frauen. Da gibt es auch Computerworkshops und. Die andere Schiene sind Frauenschutzhäuser. Das erste Frauenschutzhaus im Nahen Osten mit Ausnahme von Israel ist im Irak eröffnet worden und zwar 1999. Sprich in einer Zeit, als die Baath-Truppen den Norden des Irak bereits verlassen mussten, als der Nordirak bereits autonom war und von kurdischen Parteien verwaltet war. Das hat Wadi damals gemeinsam mit lokalen Frauenorganisationen, mit einer Plattform von Frauenorganisationen eröffnet. Das Gute dabei ist, dass wir das heute nicht mehr finanzieren, sondern dass das Projekt geschiftet werden konnte. Und zwar finanziert das heute das kurdische Sozialministerium und das ist auch ein Ansatz von uns, dass es nicht Aufgabe von einer internationalen NGO sein kann, Projekte zu unterstützen, die eigentlich Aufgabe des Staates sind, wie Frauenhäuser, die definitiv vom Staat finanziert werden müssen. Und das funktioniert auch sehr gut. Wadi hat im Frauenhaus von Suleymaniyah im Nauer Center heute nur noch die Aufgabe, dass es mobile Teams hinschickt.
Mobilen Teams von Wadi bestehen aus einer Sozialarbeiterin sowie einer psychologischen und einer ärztlichen Fachkraft. Diese mobilen Teams sorgen für eine gesundheitliche Basisversorgung und klären auch Frauen über ihre universellen Frauenrechte auf, was einer unserer wichtigsten Anliegen ist. Diese mobilen Teams sind schon seit 1991 im Nordirak tätig. Die Hauptzentralen heute sind in Erbil oder Hawler auf Kurdisch, sowie in Suleymaniyah und in der Region Germian. Von dort fahren sie von Dorf zu Dorf, um dort die Frauen zu betreuen. Seit 16 Jahren sind diese mobilen Teams dort unterwegs. Das heißt, diese Region wird seit Jahren von den mobilen Teams betreut. Und so konnten sie das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen, vor allem das Vertrauen der Frauen natürlich. Und dadurch konnten wir eben auf das Tabuthema FGM stoßen. Auf so ein Tabuthema zu stoßen, ist natürlich sehr schwierig. Wie ich bereits erwähnt habe, arbeiten unsere mobilen Teams seit Jahren dort. Und nachdem eine Ärztin auch dabei ist, konnten die Mitarbeiterinnen eigentlich während der Untersuchungen feststellen, dass Frauen genital verstümmelt sind. Wir sind auch zum ersten Mal 2002 darauf gestoßen und haben dann eine erste statistische Erhebung durchgeführt in Suleymaniyah und in Erbil, wo wir dann feststellen konnten, dass FGM ein Thema im Irak ist. 2004 wurde dann eine größere Studie erhoben, wo 1544 Frauen in der Region Germian, das waren ca. 40 Dörfer, befragt wurden. Dabei ist rausgekommen, dass 907 von diesen 1544 dieser Praktik zum Opfer gefallen sind. Das heißt, knapp 60% der Frauen in der Region Germian sind genital verstümmelt. Die Reaktion auf das Thema seitens der Öffentlichkeit, aber insbesondere seitens der kurdischen Regionalregierung, war natürlich große Abwehr, weil also so ein Tabu zu thematisieren würde Kurdistan den Ruf eines rückständigen Landes einbringen, so lautete der Vorwurf. Das heißt, man hat wirklich mit großer Abwehr reagiert am Anfang. Aber nach und nach, also nachdem sich die Existenz wirklich bestätigt hat, nachdem wir auch jetzt dabei sind, eine groß angelegte Studie im ganzen Nordirak zu machen, konnten wir das Vertrauen gewinnen, auch seitens der Politiker und Politikerinnen, die uns mittlerweile auch in unserer Kampagne unterstützen. Also letztes Jahr hat Wadi mit der kurdischen Regionalregierung eine Anti-FGM-Konferenz organisiert, wo wichtige Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Politik vertreten waren und auch natürlich Wadi-Mitarbeiterinnen. Das heißt, wir konnten uns Gott sei Dank durchsetzen und mittlerweile wird das Thema auch in den Medien thematisiert. Das Output oder das Ergebnis, also dieser Anti-FGM-Konferenz, daraus ist eine Working Group, also eine Arbeitsgruppe entstanden, die an einer Gesetzesvorlage gegen die Ausübung von FGM arbeitet. Also mittlerweile existiert diese Gesetzesvorlage schon, das heißt, FGM wird strafrechtlich verfolgt.
Die Medien haben dabei natürlich eine wichtige Rolle gespielt, sobald die das Thema im Irak aufgegriffen haben, sobald die offen über FGM gesprochen haben, war es plötzlich in aller Munde und plötzlich, also das war so unser Eindruck, war, dass diese Bewusstseinsbildung relativ schnell funktioniert hat. Wir waren mit der Alicia im März, April 2006 im Irak und waren auch bei Frauenversammlungen präsent, als der Aufklärungsfilm, der Anti-FGM-Aufklärungsfilm von den mobilen Teams gezeigt wurden. Und dort hat man das, finde ich, ziemlich schön gesehen, wie rasch sowas umschlägt. Die Frauen haben zum ersten Mal diesen Aufklärungsfilm gesehen und da hat es einen riesen Wirbel gegeben, Megadiskussionen. Also manche Frauen sind richtig laut geworden und da hat es Frauen gegeben, die zum Beispiel gesagt haben, das ist ein Wahnsinn, was da uns gezeigt wird, was da verlangt wird von uns, dass wir mit unserer Tradition brechen sollen, das werden wir nicht tolerieren. Andere haben wiederum gesagt, aber hast du den Film nicht gesehen? Das ist Wahnsinn, was wir unseren Töchtern antun. Wir müssen damit aufhören, weil vielerorts das auch nicht in Verbindung gebracht wird, nicht einmal die physischen Konsequenzen von weiblicher Genitalverstümmelung. Das wird auf was anderes bezogen. Selbst wenn Kinder, also wenn Mädchen sterben, es wird auf irgendwas anderes bezogen. Wir haben eine ganz interessante Veranstaltung gehabt mit der Berhane Raswerk, die Präsidentin vom Interafrikanischen Komitee gegen traditionsbedingte Gewalt gegen Frauen. Und sie hat sich auch unseren Film angeschaut, die Dokumentation über FGM im Irak. Und sie hat gesagt, wenn sie die Augen zumacht, es ist so wie in Afrika. Es sind genau dieselben Diskussionen, es sind dieselben Argumentationen und, und. Also ihre Erfahrung ist ganz ähnlich eigentlich in Afrika wie die Erfahrung von Wadi jetzt im Irak, dass sobald dieses Tabu mal gebrochen wird, sobald die Medien darüber berichten, sobald Frauenorganisationen, Politiker, ja die ganzen Entscheidungsträger, die Gesellschaft darauf aufspringt, dass das relativ rasch eine Bewusstseinsveränderung hervorruft. Das ist, eigentlich ist es ziemlich leicht, was gegen FGM zu unternehmen. So krass das wirkt, oft hängt es wirklich nur an den finanziellen Mitteln. Das hat auch die Behane Raswerk gestern sehr eindrucksvoll berichtet. Sie hat gesagt, wenn sie die und die Mittel hätte, es gibt Dörfer und Regionen, da könnte man FGM so schnell abschaffen.
Um den Frauen einfach klarzumachen, dass sie eigenständige Personen sind mit eigenständigen Werten und auch ihr Überleben selbst bestimmen können sollten. Also das ist schon dezidiert auch ein Ziel von Wadi, über diese Kampagnen das zu transportieren. Das ist auch definitiv eines der Outputs der Kampagne, dass die Frauen sich auch ernst genommen fühlen und merken, da geht es um uns und wir kriegen unsere eigenen Freiräume, beispielsweise in den Frauenzentren. Wir lernen Englisch sprechen, mit Computern umzugehen, auch uns schön zu machen, uns zu schminken, einfach Dinge zu tun, die wir für richtig und wichtig halten und gerne tun. Und das, denke ich, ist ein riesengroßer Schritt genau in diese Richtung, dass Frauen irgendwann wirklich selbstbestimmt ihr Leben leben können. Es ist leider im Nordirak noch nicht möglich. Also es gibt noch sehr wenig Freiräume für Frauen. Es ist definitiv eine sehr patriarchale Gesellschaft und es gibt beispielsweise keine Frauen, die alleine leben oder sehr, sehr wenige oder Frauen-WGs oder so, das ist vollkommen undenkbar. Trotzdem ist in den Frauenhäusern, wo Frauen eben Schutz suchen aus einer Gewaltbeziehung, ist es oft die einzige Möglichkeit für die Sozialarbeiterinnen, die Frauen wieder zu verheiraten und zwar natürlich mit einem Mann ihrer Wahl und in einer Ehe, die dann hoffentlich passt für beide. Aber es ist oft die einzige Möglichkeit, damit die Frau wieder ausziehen kann aus dem Frauenschutzhaus und ein Leben führen kann außerhalb dieser Mauern.
Diese Frauenversammlungen und die Kampagne gegen FGM, die bleibt ja nicht nur bei FGM stehen. Im Zuge dieser Diskussionen und dieser Frauenversammlungen, da werden ja ganz viele Themen aufgebrochen. Da wird dann eben auch über Ehrenmord gesprochen und plötzlich diskutiert. Da wird dann auch über das demokratische Recht der Wahl gesprochen. Zum Beispiel ein mobiles Team haben wir gehabt, die haben während den ersten freien Wahlen im Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein, haben wir auch mobile Teams finanziert, die in die Dörfer gefahren sind, Frauenversammlungen gemacht haben und nicht nur über FGM oder über gesundheitliche Themen, über Kinderernährung und gesprochen haben, sondern auch sie aufgeklärt haben darüber, es gibt jetzt Wahlen, die und die Parteien stehen zur Auswahl, die und die Optionen gibt es und so wählt man. Also es ist schon ein ganzheitlicher Ansatz, der natürlich verfolgt wird und da bricht irrsinnig viel auf. Ayan Hirsli Ali war vor kurzem bei Arte zu Gast beim Internationalen Tag gegen FGM am 6. Februar und hat zu den diversen FGM-Konferenzen Folgendes gesagt, was ich sehr unterstützen kann. Sie hat gesagt, FGM-Konferenzen sind wichtig und richtig, das soll man auch weitermachen, aber da darf es nicht stehen bleiben, weil man muss zur Wurzel des Problems gehen und im Nahen Osten sieht sie eine der starken Wurzeln des Problems, die Sexualität, das Thema der Jungfräulichkeit. Sie hat gesagt, sie fordert endlich mal auch von internationalen Organisationen, von Frauenorganisationen, von Feministinnen, dass sie endlich mal im Nahen Osten eine Konferenz zur Jungfräulichkeit machen. Und da kommen wir dann nämlich auch zu einer der groben Wurzeln des Problems. Das ist ein wunderbarer Ansatz und den sollte man verfolgen. Im Irak ist man natürlich auch noch weit davon entfernt. Es sind Schritte gesetzt worden, zum Beispiel beim Thema Ehrenmord gab es bereits eine Gesetzesänderung. Saddam hat ja in seinen letzten Jahren als Diktator eine Gesetzesnovelle eingeführt, die Ehrenmord legalisiert hat. Es gab keine Strafe für Täter, die Frauen ermordeten, weil die Ehre der Familie beschmutzt wurde. Dieses Gesetz ist aber nicht gefallen, weil jetzt die tollen kurdischen Parteien an der Macht waren, sondern weil Frauenorganisationen, vor allem Arbeiterkommunistinnen in Sulaymaniyah, auf die Straße gegangen sind und ganz massiv Druck gemacht haben. Und gesagt haben, also jetzt redet es nicht so groß, jetzt wollen wir etwas sehen. Und zwar der erste Schritt ist, diese Gesetzesänderung muss passieren und sie muss auch exekutiert werden. Im Bereich der Exekution gibt es noch Probleme. Es gibt genügend Ehrenmorde. Angeblich sind sie sogar im Wachsen, nachdem sich in gewissen Bereichen der Staat wiederum zurückzieht und konservative gesellschaftliche Strukturen wieder an Macht gewinnen. Aber es gab auch bereits Fälle von sogar prominenten Politikern, die ins Gefängnis mussten. nachdem sie sich beteiligten oder einen Ehrenmord nicht verhinderten. Also es gibt gewisse Schritte, die sind bereits gesetzt worden, aber es ist nach wie vor ein Riesenproblem. Die UNO hat einen Bericht veröffentlicht vor kurzem, dass in den ersten 4 Monaten von 2007 über 40 Fälle von Ehrenmord angezeigt wurden. Dann kann man sich vorstellen, wie hoch die Dunkelziffer ist, allein im Nordirak. Und da ist noch vieles zu tun.
Wadi hat auch nicht nur Frauenprojekte, sondern auch Projekte für Männer bzw. junge Männer und Frauen gemeinsam. Und zwar gibt es da zum Beispiel das Community-Basis-Radio-Projekt in Halabja, das eben von einer kleinen Gruppe von jungen Männern und Frauen gemeinsam geführt wird, wo einerseits Frauenthemen, also auch Gewalt gegen Frauen und FGM thematisiert werden, aber auch einfach Themen, die junge Menschen interessieren, Musiksendungen, über Filme wird diskutiert. Es wird zum Beispiel gerade Übersetzung oder Untertitelung von einem Bollywood-Film gearbeitet, von diesem Radioteam, um einfach solche Dinge auch zugänglich zu machen im Nordirak. Und es gab auch gerade eine Umfrage, welcher Radio im Raum Halabja am beliebtesten ist. Und da wurde Radio Dengi Noé, heißt das, zum beliebtesten Radiosender in der Region Halabja gewählt, was uns natürlich alle sehr gefreut hat. Ein ähnliches Community-Radio ist auch in Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum in Kifri geplant, das hoffentlich bald on air gehen kann. Und das sehen wir eben auch als einen großen Beitrag zur Demokratisierung der irakischen Gesellschaft und zur Thematisierung von Themenbereichen, die sonst einfach nicht thematisiert werden und auch eben um Jugendkultur zu fördern oder Ähnliches ist das ein großer Beitrag. Und eine weitere Schiene ist ein Projekt im Männergefängnis in Sulaimaniyah.
Wadi war auch im Frauengefängnis aktiv. Da ist dann aber die Zahl der Insassinnen in Sulaimaniyah dermaßen geschrumpft, sodass die Leute von Wadi irgendwann mal gesagt haben, dass die finanziellen Mittel einfach nicht mehr ausreichen, um dort das Projekt weiterzuführen. Jetzt waren aber gerade 2 Wadi-Mitarbeiter im Irak und haben von ziemlich schrecklichen Zuständen im Frauengefängnis erzählt und sind jetzt voller Motivation zurückgekommen nach Europa. Wir müssen unbedingt Geld auftreiben, um mit einem Projekt im Frauengefängnis von Sulaimaniyah wieder zu starten. Ja, die Finanzierung der Projekte, das ist ein sensibler Punkt natürlich, wie bei jeder kleineren NGO. Wir finanzieren diese Schienen, Frauenzentren, mobile Teams, die FGM-Kampagne, die Studie zur FGM und so weiter über verschiedene Donors. Das ist zum einen die österreichische Entwicklungszusammenarbeit, die ADA. Die ADA finanziert aber nur co-finanzierte Projekte, sprich wir müssen einen Teil der Gelder anderswo auftreiben, und zwar 75% der Projekte müssen wir selber woanders auftreiben. Das bekommen wir über die Stadt Wien, über den Weltgebetstag, die uns auch immer sehr, sehr toll unterstützt haben und sehr offen waren für unsere Anliegen. Das Land Oberösterreich unterstützt jetzt auch ein Projekt. Die Diakonie hat uns auch sehr geholfen bei unserem ersten großen ADA-Projekt. Und dann natürlich Spendengelder. Wir müssen auch Eigenmittel auftreiben und das ist natürlich ein großes Problem, gerade für NGO, die im Irak aktiv ist, weil wir immer wieder zu hören bekommen, also für den Irak spende ich aber wirklich nichts. Erstens sollen das die Amerikaner zahlen, zweitens, die haben eh genügend Öl und. Es ist sehr schwierig für uns, Spendengelder für Frauenprojekte im Irak zu bekommen. Wir arbeiten in Österreich allesamt ehrenamtlich. Bezahlt sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Irak. Das sind zwischen 20 und 30 Personen. Das variiert natürlich je nach Projektlage. Musik
Jordana.
Shaya Zama, Wanda, Khana Banda, Khana, Shaya Zama, Wanda, Khana Banda.
Die Sicherheitslage ist ein Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Die wird auch schlechter, auch im Nordirak. In Mosul hatten wir ein Frauenschutzhaus, das vor 3 Jahren, weil Islamisten die Stadt dermaßen terrorisierten, dass es nicht mehr aufrechterhaltbar war, dass wir unser Personal dort auch in Gefahr brachten. Und das ist ein großes Problem. Gerade vor kurzem hat es wieder einen Ehrenmord in der Nähe von Mosul gegeben, wo ein Mädchen sich dann im Haus von einem religiösen Würdenträger, das war Jesidi-Familie, von einem Jesidi-Würdenträger verschanzt hatte. Der hat sie auch versteckt. Aber als ein Mob von einigen 100 Leuten zum Haus kam und sie rauszerrte und steinigte, war niemand da, der helfen konnte. Hätte es das Frauenhaus noch gegeben, hätte man sie dorthin bringen können. Projekte in Halabja, in Kifri, in Erbil, in Biara, in Tawela werden fortgeführt. Sobald unsere Mitarbeiter sagen, es geht nicht mehr, werden wir es natürlich einstellen müssen. Aber das Szenario ist momentan nicht auf dem Tisch und wir können nur hoffen, dass der Irak diesen hoffnungsvollen Weg, den das Land im April 2003 angetreten hat, irgendwann wieder aufnehmen kann, dass der Terror in den Griff gebracht wird, dass demokratische Entwicklungen doch noch stattfinden können. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben und es wäre auch total wichtig, dass Europa endlich mal Verantwortung zeigt und aufhört, die USA für ihre sämtlichen Fehler, die sie gemacht haben und immer noch machen, kritisieren, sondern selbst endlich aktiv werden, fortschrittliche Projekte unterstützen, Entwicklungszusammenarbeitsgelder aufstocken, aber auch ihre Tore für Flüchtlinge öffnen. Die Leute, die aus dem Zentral- und aus dem Südirak flüchten, sitzen zurzeit vor allem in Syrien und Europa verschließt die Tore.
Neben den Horrormeldungen und Schreckensszenarien aus dem Irak möchten wir doch auch ein bisschen auf Good News eingehen, auf die positiven Sachen, die sich im Irak abspielen. Weil seit 1991 im Nordirak und seit 2003 dann Gott sei Dank auch im restlichen Irak ist es nun möglich, Frauenprojekte zu fördern und die emanzipatorische Arbeit, die es ja vor dem Saddam-Regime gab, die sehr aktiv war, wiederzubeleben. Neben Wadi arbeiten jetzt noch andere internationale NGOs im Irak, aber vor allem auch nationale. Wadi arbeitet ja in einem Frauennetzwerk, zum Beispiel Rewan, eine Frauenorganisation, mit der Wadi Kontakt pflegt und auch arbeitet, die auch in die FGM-Arbeit eingeführt sind. Also sie wissen genauso über die Existenz von FGM. Sie haben auch ähnlich wie Wadi Frauenzentren.
Wadi ist zwar eine internationale NGO, das heißt, große Teile der Finanzierung werden über Österreich und Deutschland aufgetrieben, aber im Irak, im Nordirak, wird Wadi ausschließlich von Irakerinnen und Irakern geführt. Die Arbeit wird von Locals sozusagen durchgeführt, also Leute, die von dort kommen, die sich dort auskennen und die sich durch jahrelange Arbeit das Vertrauen der Menschen erworben haben. Es sind immer wieder Leute aus Österreich und Deutschland zu Besuch, arbeiten mit, dokumentieren auch Dinge, um dies auch in Europa publik zu machen, aber die Arbeit durchgeführt und auch darüber entschieden, wo, was, wie, zu welcher Zeit durchgeführt wird, das machen die irakischen MitarbeiterInnen vor Ort.
Danke dir, Mary.
dir Alicia und dir Soma. Wünsche euch ganz viel Erfolg.
Eine Sendung des Netzwerk Frauenrechte von Amnesty International.
Globale Dialoge.
Orte. Mujeres.
Hore.
Women on air.
Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.
To move as soon as Pata Pata starts to play.